Gottesdienst Gott. Zu unserem Durlaubgottesdienst im 42. Jahr. Aber schon im zweiten Jahr nicht am Traumhof, ohne Motorräder. Und da stelle ich mir dann vor, ich stehe auf der Bühne und ich schaue rein. 1200 Leute sind heute da. Das heißt rund 700, 800 Motorräder. Naja, das Wetter könnte anders sein. Liebe Leute, trauert nicht. Ich wünsche euch, dass ihr diese Predigt in euer Leben aufnimmt. Ich freue mich, dass es wenigstens diese Möglichkeit gibt, uns zu begegnen. Die 6 Mal in diesem Jahr wollen wir entweder jeweils eine Predigt reinstellen oder, was wir hoffen und wünschen, vielleicht noch 1 oder 2 Gottesdienste in diesem Jahr zusammenbringen. Aber das hängt von den Corona-Zahlen ab. Einladen möchte ich noch 12. bis 18. September Motorradfreizeit in Südtirol. Informiert euch, haben wir ja noch Zeit. Bis dahin hoffen wir alle, dass wir wieder etwas befreier leben können. Für heute freue ich mich ganz arg, dass unser dienstältester Prediger von Traubenhof hier ist heute, Winfried Buchholz aus Heinsbronn. 37 Jahre hat er bereits am Motorradgottesdienst gepredigt. Winfried, du bist dran.
Danke. Ja, ich kann es nicht verschweigen, diese ungewöhnliche Situation, einen Motorradfahrer-Gottesdienst zu bepredigen, ohne einen einzigen Motorradfahrer zu sehen oder Fahrerin zu sehen, das ist wirklich für uns alle ganz neu, etwas aufregend und irritierend. Aber die Freude, dass wir so über diese Medien miteinander verbunden sind, diese Freude überwiegt. Und zum Freuen oder zum Mitschmunzeln vielleicht einen kleinen Witz zum Anfang. Da sitzen ein Fliesenleger, ein Zimmerer und noch einer in der Wirtschaft und sie reden miteinander, die Tür geht auf, es kommt eine Gestalt rein, langes Gewand, Sandalen, lange Haare, noch länger als bei mir, setzt sich an die Theke und der Fliesenleger sagt zu seinem Zimmererkollegen, der schaut doch aus wie Jesus. Sagt der Zimmerer, ja, wenn du so sagst, ich glaube wirklich, der schaut aus wie Jesus. Der Fliesenleger ist ein unbekümmerter Typ und er sagt, da gehe ich doch mal hin und den frage ich doch. Und er geht hin und sagt, Mensch, du schaust aus wie Jesus. Und da sagt er, ich bin Jesus. Was sagt er? Du bist Jesus. Du weißt doch, wir Fliesenleger immer auf die Knie. Könntest du? Ja, freilich kann ich. Zeig her deine Knie. Und Jesus fährt über seine Knie drüber. Alles wunderbar geheilt. Der Fliesenleger springt erleichtert zurück zu seinem Kundens. Und da sagt der Zimmerer, da gehe ich gleich hin. Geht hin und dann sagt er, ja, du weißt doch, ich habe jetzt gehört, du bist Jesus. Du weißt doch, wir Zimmerer, die Balken und so weiter. Mein Kreuz, bekreuzt doch. Oh, sagt Jesus, kein Problem, streicht über das Kreuz drüber. Sofort alle Schmerzen weg. Er geht aufgerichtet zurück. Und dann schaut Jesus den Dritten an, so nach dem Motto, na und du? Da sagt er, rühr mich bloß nicht an. Ich bin noch 2 Wochen krankgeschrieben. Warum erzähle ich das? Weil diese lustige Geschichte, das haben ja lustige Geschichten so manchmal an sich, auch einen tiefen Hintergrund haben. Das Wort Gottes hören und von Jesus hören, ihm in seinem Wort begegnen, heißt ja auch, lasse ich mich davon berühren. Lasse ich mich in meinem Herzen davon berühren? Spüre ich etwas von der heilenden Kraft, die von ihm ausgeht? Und will ich sie überhaupt? Ich habe alle Freiheit der Welt. Und vielleicht haben wir uns da und dort in irgendeiner Geschichte, vielleicht auch in einer Verhaltensweise, in einer Krankheit eingerichtet und wir wollen uns da gar nicht berühren und damit auch verändern lassen. Diese Kraft zu allem, was bewegt werden soll, brauchen wir Kraft. Ich gehe mit meinem kleinen Enkel, 2,5 Jahre alt, Max heißt er, spazieren und wir sind gegenüber der Tankstelle und wir bleiben da stehen. Ein Motorradfahrer tankt da gerade sein Motorrad auf und mein Max fragt mich über Motorrad und so weiter und was der da macht. Und das wichtigste Wort von ihm heißt, warum? Warum tankt der da? Na, da habe ich halt versucht, für den 2,5-Jährigen zu erklären, dass da quasi Kraft in den Tank kommt und dass er dann, wenn er dann Gas gibt mit der rechten Hand, die Kraft auf die Straße kommt. Naja gut, ob er da alles kapiert hat, weiß ich nicht, aber er interessiert sich für alle Maschinen und irgendwie hat der Motorradfahrer da gegenüber gemerkt, dass wir ihn beobachten. Und wir bleiben stehen und wir warten, setzen den Helm auf und dann lässt er die Maschine an und es macht einen tollen Sound und dann biegt er raus auf die Straße und dann lässt er sie kommen. Erster Gang, im zweiten Gang, volle Karacho. Zieht an uns vorbei und wir sehen, wie die Kraft auf die Straße kommt. Unser Max, der verarbeitet alles dann noch mit Worten und wir reden noch lange über das Motorrad und über die Kraft und über den Kraftstoff. Heißt ja auch Kraftstoff, das Zeug, das man da reinlässt und wir sind ganz glücklich unterwegs. Für alles, was wir bewegen und zu allem, was wir bewegen, brauchen wir Kraft. Selbst zu dem kleinen Geschichtlein am Anfang, da brauchen wir Kraft, wenn jemand geheilt wird von Jesus, gingen diese Kräfte aus. In der Bibel heißt das Wort Kraft Dynamis. Dynamis. Ein Sprengstoff ist danach benannt worden, weil sich da Kraft entfaltet. Das Dynamit. Dynamis. Und wir brauchen diese Kraft zum ganz normalen Leben. Wir nennen es Lebenskraft. Wenn wir gesund sind, wenn wir arbeiten können, wenn wir dieses und jenes gestalten. Aber wir wissen auch, dass die Kraft des Körpers uns abhanden kommen kann, genommen werden kann. Und dass es dann neben der Kraft des Körpers, neben der Schöpfungskraft, ja noch eine zweite Kraftquelle in unserem Leben gibt, nämlich die Kraft unserer Seele. Und wir brauchen für diese beiden Tanks, für die Schöpfungskraft, brauchen wir immer wieder neue Nachfüllung. Und für die Seelenkraft brauchen wir auch immer wieder neue Nachfüllung. Wir brauchen für unsere Seele die Kraft der Hoffnung. Wir brauchen für unsere Seele die Kraft der Ermutigung. Zum Beispiel, um an jedem Tag einfach aufzustehen und mit Elan in den Tag zu leben. Wir brauchen die Kraft der Einsicht, dass ich vor mir nicht weglaufe und bereit bin, Einsicht zu praktizieren, in mein Leben hineinzusehen. Unsere Worte sind immer sehr sprechend, die wir haben. Wir brauchen auch Kraft, um einem anderen Menschen zu verzeihen. Da braucht unsere Seele Kraft. Also ohne Kraft geht der Alltag nicht. Aber was ist, wenn uns die Schöpfungskraft ein Stück genommen wird und damit auch versteckt und dann offenbar auch die Seelenkraft ein ganzes Stück heimlich uns verloren geht? Ich will diese Frage persönlich beantworten. Meine Ärzte aus Erlangen haben mir im Oktober 19 dringend geraten, mir eine Chemo angedeihen zu lassen, um alles, was auch in mir wächst und nicht dahin gehört, zu bekämpfen. Ich habe mich dann diesem Rat gefügt und habe gesagt, jawohl, dann
nehme ich diese Chemo. Die ersten drei Chemos habe ich gut vertragen, einmal im Monat, zwei Tage Erlangen. Aber nach der vierten Chemo war meine Widerstandskraft, meine Immunität aufgebraucht. Ich war zerbrochen. Ich hatte keinen Selbstschutz mehr. Und alle Infekte, die meine Körperabwehr zurückhalten konnte, die sind dann über mich hergefallen und haben mir das Leben schwer gemacht. Und in dieser einer meiner kraftlosesten Situationen des Lebens bin ich zwei Menschen in die Hände gefallen, ich lasse die Umstände alles weg, die mich einfach mit Worten niedergemacht haben. Die haben mich niedergeschrien. Ich war unschuldig, wie ich meine. Die haben mich niedergeschrien und ich konnte mich nicht erwehren. Ich hatte keine Kraft. Sonst habe ich so den Eindruck, bin ich in meinem Leben nicht gerade aufs Maul gefallen und kann mich auch erwehren und kann auch dagegen halten. Aber ich konnte nicht. Ich hatte keine Kraft, keine Körperabwehr für den Leib und keine Kraft in meiner Seele. Ich bin nach Hause, ich habe es meiner Frau erzählt. Ich war zwei Tage niedergeschlagen, sagen wir ja auch. Mit Worten niedergeschlagen. Ich war am Boden. Ich konnte nicht mehr. Und dann ist mir aus dem zweiten Korintherbrief ein Kapitel wieder eingefallen, wo Paulus auch über die Kraft redet. Wer es nachlesen will, ist im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Einfach mal das ganze Stück lesen, es schadet nicht, wenn man mal ein Stück Bibel liest. Also nicht der 1. Korintherbrief, sondern der 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Und da schreibt Paulus, dass er mit seiner Körperkraft auch am Ende war. Und Gott antwortet ihm, meine Gnade ist genug für dich. Lass dir an meiner Gnade genügen. Hat Luther übersetzt, meine Gnade ist genug. Die genügt vollkommen. Mehr brauchst du nicht. Und dann kommt eine ganz eigenartige Begründung. Und die heißt nämlich, da heißt es nämlich, in den Schwachheiten des Lebens nimmt die Kraft Christi bei mir Wohnung. Die Schwachheiten sind quasi ein Stück die Voraussetzung dafür, damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nimmt. So heißt es da. Dann schaue ich natürlich nach als Pfarrer im griechischen Urtext und da sehe ich, für das Wort Wohnung nehmen steht das Wort Zelten. Das Zelt ist ein ganz üblicher Wohnraum für Menschen, auch heute noch in vielen Regionen der Welt. Und da heißt es dann wörtlich übersetzt, die Schwachheiten, meine Schwachheiten bilden die Voraussetzung, dass die Kraft Christi, also Christus, in mir sein Zelt aufschlägt. Ah, das verstehe ich soweit, dachte ich mir. Und dann konnte ich mir auf einmal das ganz bildlich vorstellen. Da sehe ich dieses Zelt vor mir und da sehe ich, wie Christus in dem Zelt sitzt. Und dann dachte ich mir, da gehe ich doch einfach rein zu ihm. Und ich sage ihm alles, was mich bewegt. Und ich erzähle ihm von der Situation, wo ich dann niedergeschrien worden bin und dass es mich sehr verletzt hat und dass es so viel Kraft gekostet hat, weil ich eh keine Kraft habe. Und er hört sich das alles geduldig an, voller Barmherzigkeit und sagt nichts. Dann frage ich ihn, glaubst du, dass die zwei, die mich da so niedergeschrien haben, dass die sich bei mir entschuldigen? Er schweigt einen Augenblick Und es ist so sein Stil, ich kenne das ja aus den Evangelien, dass er manchmal nicht direkt eine Antwort gibt, sondern eine neue Frage stellt. Das ist eine ganz, ganz pfiffige Geschichte. Wenn man nicht gleich antworten will, aber den Menschen voranbringen will, dann stellen wir ihm eine Gegenfrage. Und er fragt mich, glaubst du, dass die Soldaten, die mich angespuckt haben, die mir ins Gesicht geschlagen haben, die mir eine Dornenkrone aufs Haupt gedrückt haben. Glaubst du, dass diese Männer, die mit mir ihren Spaß getrieben haben, glaubst du, dass die den Gedanken hatten, sich bei mir zu entschuldigen? Ich muss gar nicht lange überlegen, ich weiß die Antwort und ich sage, glaub nicht, dass die Idee hatten, sich bei dir zu entschuldigen. Er lächelt mich an. Ich habe gleich wieder gewusst, was das heißt. Und die Antwort hieß natürlich, natürlich werden die beiden sich nicht bei mir entschuldigen. Und da wurde mir eins klar. Wenn ich die Erwartung, dass die beiden, die mir wehgetan haben, sich bei mir entschuldigen, wenn ich diese Erwartung aufrecht erhalte, erstens kann ich dann lang warten und zweitens binde ich mich dann mit dieser Erwartung an ihre verletzende Tat. Und da war für mich die erste Erkenntnis, ich habe die Aufgabe jetzt, dieses Seil der Erwartung loszulassen. Ich erwarte nicht mehr, dass sie sich bei mir entschuldigen. Und das habe ich dann für mich so gesprochen, ich lasse dieses Seil der Erwartung los und ich erwarte nicht mehr, dass ihr euch bei mir entschuldigt. Und dann im zweiten Schritt war mir klar, dass ich da noch ein bisschen weitergehen muss. Und ich habe ihnen dann die Vergebung Jesu zugesprochen, habe gesagt, im Namen Jesu vergebe ich euch diese Schuld und ich werde sie euch nicht mehr nachtragen. Ich habe sofort gespürt, wie sich in meiner Seele was verändert hat. Wie ich wieder lachen konnte. Wie ich auch die Ahnung hatte, wenn du diesen beiden Menschen begegnest, dann zuckst du nicht zusammen vor Ärger und Grimm, sondern dann kannst du ihnen einfach begegnen, vielleicht sogar mit einem Lächeln, weil du ihnen ja vergeben hast. Jesus schlägt sein Zelt in uns auf. Das Zelt ist der Ort der Begegnung. Und wir brauchen gerade in diesen Zeiten, wo wir vielleicht viel mehr seelische Kraft durch diese Pandemie, die die ganze Welt bedrückt, wo wir viel Kraft für diese Pandemie verbrauchen, vielleicht brauchen wir gerade jetzt umso dringender die Begegnung mit diesem Jesus in unserem Zelt, damit er genau das mit uns anspricht oder uns die Fragen stellt, die uns weiterbringen, die uns ins Leben bringen, die uns wieder auch in die Freiheit bringen. Ich habe gespürt, wenn ich diesen Menschen vergebe, dann werde ich ja selber frei. Jesus selber konnte so beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Kreuz lässt er alles los und verzeiht diesen Menschen und bittet für sie beim Vater, er tritt ein, beim Vater für sie, einfach Jesus, so kann er das. Weil er erfüllt ist von dieser Liebe Gottes. Und dann habe ich im Epheserbrief eine Stelle gefunden, die zusammenhängt mit dem Heiligen Geist, ob jetzt die Kraft Gottes bei mir wohnt oder der Heilige Geist bei mir zählt, das ist dann letztlich dasselbe. Da heißt, betrübt nicht den Heiligen Geist, alle Bitterkeit und Grimm seien fern von euch, seid untereinander gütig und barmherzig und vergebt einer dem anderen Begründung, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 4, Vers 10. Also Paulus hat das, was Jesus gelebt hat, dann wieder aufgenommen und hat es den Gemeinden und damit auch uns weiter überliefert, damit wir dieses Werk Jesu Christi weiterführen. Damit seine Liebe durch uns hindurch kommt und kann. Nur so kommt die Liebe zu den Menschen. Gott erniedrigt sich so sehr, dass er unsere Hände, unsere Füße, unsere Gedanken, unseren Leib gebraucht, damit durch unser Leben, durch unsere Ausstrahlung seine Liebe weiterläuft. Diese Liebe Gottes ist immer auch eine verletzliche Liebe. Die Liebe Gottes, so sehen wir es an Jesus, ist immer bereit, auch sich verletzen zu lassen. Das gehört zum Wesen der Liebe dazu. Wer die Liebe abdeckt hinter einer Schutzwand, der spürt den anderen nicht mehr. Die Liebe kommt nicht mehr an. Die Liebe ist immer ungeschützt. Und deshalb erreicht sie den Menschen. Und wir brauchen in unserem Leben immer wieder auch diesen Anstoß, dass wir uns selber aus den Gefängnissen, die wir uns selber bauen, auch befreien lassen. Dass wir uns befreien lassen aus dem Gefängnis der Sorgen. Aus dem Gefängnis, Dinge aufzurechnen und aufzuzählen, wie so ein Kleinkrämer, der alles hinterher zählt und dem anderen wieder Vorwürfe macht. Das vergiftet das Leben und das trennt uns. Leben und ich denke auch unser Glauben, der hat Zeltcharakter. Wir hätten es gern zementiert und fest und sicher und im Griff. Aber Gott sagt, so ist doch das Leben nicht. Ich bin nicht immobil, ein Haus zu sagen, ist eine Immobilie, das bewegt sich nicht, sondern ich bin mobil. Ich bin mit dir in einem mobilen Begegnungsraum, sprich Zelt, ein Leben lang unterwegs. Sei doch froh, dass ich mit dir ziehe. Sei doch froh, dass ich bei dir bin. Sei doch froh, dass ich mein Zelt in dir aufschlage und dort sitze und warte, bis du endlich kommst. Das Zelt ist ein wunderschönes Bild für den mitgehenden Gott. Luther hat im Alten Testament dieses Zelt der Begegnung mit Stiftshütte übersetzt. Letztlich ist es ein mobiles Heiligtum und ist letztlich das Zelt der Begegnung. Von Anfang an ist Glauben Begegnung mit Gott, ein Zelt der Begegnung. So ist Gott mit uns unterwegs, mit seiner Liebe, mit seiner Nähe. Und sein Ziel ist es, dass ich immer wieder neu in diese Freiheit aufbreche. Der letzte Satz von diesem Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief, der stellt auch noch einmal alles auf den Kopf, aber vielleicht kann man es auch jetzt verstehen. Der letzte Satz, den Paulus hier schreibt, von der Stärke und der Schwäche des Menschen und des Lebens, der heißt nämlich, wenn ich schwach bin, dann sagen wir Menschen, ja Gott, dann bin ich schwach. Was sonst? Aber so steht es nicht da. sondern es steht da, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.